wenn man sich überlegt, die Welt besteht inzwischen aus Schulhofschlägern im größeren und kleineren Format, würde ich das mal sagen. Und mit irgendeinem werden wir als Europa uns verbünden müssen, weil wir einfach kein Schulhofschläger sind. Das heißt, damit wird irgendjemand ins Bett gehen müssen, damit der einen schützt, damit der größere einem nicht die Fresse poliert. Und das ist alles taktisch überlegen.
Die Macht der USA gründet sich ja weitgehend auf die Macht des Dollars. Und der Dollar war ja bis 1971 an das Gold gebunden, ist seit 1974 an das Öl gebunden. Und wer immer sich dieser Bindung von Dollar und Öl widersetzt, der hat mit Widerstand der Amerikaner zu rechnen.
Ich finde es absolut unglaublich. Aus libertärer Sicht geht es gar nicht. Die Libertären sind immer die, die für Frieden eintreten und sagen, keine Einmischung in andere Länder Angelegenheiten. Und so sollte das auch, so sehen es auch die meisten Libertären.
Moment mal. Die USA konnten da einfach so rein mit Flugzeugen, mit Helikoptern, auch wenn das Ganze wahrscheinlich nicht so ganz heroisch abgelaufen ist, wie es geschildert worden ist. Verrat ist ganz offensichtlich hierbei.
Also auf den Straßen gab es nicht diese großen Siegesparaden.
Das sowieso nicht, weil es gefährlich ist. Ne? Die alte Regierung ist ja nach wie vor intakt.
Hier ist es natürlich so, sie haben jetzt im wiederholten Versuch gesagt, okay, bringen wir den nicht um, kidnappen wir diesen Mann einfach, um dann das venezuelische Öl unser Fittiche zu bekommen. Der größte Konzern heißt ja PDVSA, ich kann das Spanisch nicht aussprechen, ich habe es mal ins Deutsch übersetzt, privatisiere das Vorhandene, schenke es Amerika. Das kann man eigentlich genauso sagen und das wird auch passieren.
Wenn Venezuela Rohöl frei verkaufen würde, würde der Markt mit billigen Mengen überschwemmt. Die Preise stürzen ab. Das schadet Amerikas eigener Schieferölindustrie. Indem Venezuela unter Sanktionen gehalten wird, sichern die USA und ihre Verbündeten im Nahen Osten die Nachfrage und damit die Preise zu ihren Gunsten.
Panik und Angst überall zu erzeugen, und zwar deswegen, weil sie dabei sind, die digitale Weltdiktatur zu errichten.
Wenn Sie diese Sendung gesehen haben, kann man Ihnen nichts mehr vormachen, und das ist in diesen Zeiten auch wichtig, denn alle meine Gäste heute sind sich einig, Venezuela war nur der Anfang, es war nur der Auftakt.
Diese Struktur der Oligarchie, die gibt's auch schon seit zwei Jahrhunderten dort. Das sind auch die Venezuela in die Unabhängigkeit geführt haben von Spanien, weil sie keine Steuern mehr zahlen wollten. Und die halten sich seitdem immer eine Regierung, die jemals die Ideologie denn nach außen vertritt, die irgendwie gerade opportun und passend ist.
Der Hintergrund ist ja die Finanzmafia dahinter, also die Besitzer von BlackRock, State Street und Vanguard. Da muss man sich fragen, wem gehört das eigentlich? Und zwar schon sehr lange.
Und wenn dann ein Rothschild danach feiert, diesen Angriff feiert oder diese Entführung, dann ist klar, die reiben sich schon die Hände, was sie sich alles unter den Nagel reißen können.
Nichts ist, wie es scheint. Und was Sie wieder einmal im Mainstream zu Venezuela präsentiert bekommen, ist reine Ablenkung. Herzlich willkommen zu dieser Sondersendung zu Venezuela. Eine Sondersendung bei Auf 1, die abwechslungsreich und intensiv ist, die Ihnen aber den nötigen Überblick verschafft und Ihnen Hintergründe zeigt, die Sie nicht kennen sollen, zumindest wenn es nach den Globalisten geht. Wenn Sie diese Sendung gesehen haben, kann man Ihnen nichts mehr vormachen, und das ist in diesen Zeiten auch wichtig, denn alle meine Gäste heute sind sich einig, Venezuela war nur der Anfang, es war nur der Auftakt, es wird weitergehen. Vor einer Woche, am 3. Januar 2026, wurde der amtierende Staatspräsident Venezuelas, Nicolas Maduro, von US-Militäreinheiten auf Befehl Donald Trumps entführt aus seinem Haus und in die USA verschleppt und dort nach US-Gesetzen angeklagt und vor Gericht gestellt. Eine zweifellos atemberaubende, einmalige Aktion, doch die Vorgänge, die Hintergründe, die Motive, sie sind keineswegs einmalig, wie wir in der heutigen Sendung zeigen werden. Die Mainstream-Medien arbeiten sich an vorgeschobenen Argumenten an Maduro ab. Maduro, er hätte Wahlbetrug in seinem Land begangen, aber er hätte auch Wahlbetrug in den USA mitorganisiert und befördert, und er hätte Drogenterrorismus gegen die USA betrieben, indem er den Kokainhandel von Venezuela in die USA möglich gemacht hätte, organisiert hätte und gefördert hätte. Ich bin darauf bereits in meiner Sendung diese Woche eingegangen, daher seien diese billigen Vorwände nur ganz kurz abgehackt. Ja, Maduro hat womöglich Wahlbetrug begangen, aber wenn die USA jeden entführenden Wahlbetrug begeht, dann wäre die Liste weltweit vermutlich sehr lange. Ganz abgesehen von Staaten, die gar keine Wahl abhalten, wie die Saudis, Saudi-Arabien. Aber die Saudis, sie sind Ölpartner der USA, also kann man dort über Enthauptungen und mangelnde Wahlen ganz gut hinwegsehen. Und wenn es um Wahlbetrug in den USA geht, dann sollten wohl eher Obama oder Joe Biden oder sein korrupter Sohn Hunter Biden oder Hillary Clinton in Handschellen abgeführt werden. Und zu den Drogen nur so viel. Natürlich war Maduro in den Drogenhandel involviert. Dazu wird uns mein heutiger Gesprächspartner Billy Six vielleicht etwas sagen können. Und er wusste Bescheid, aber auch hier gäbe es viele Personen, die abgeholt werden müssen. Allen voran die CIA-Direktorin der letzten Jahrzehnte. Vergessen Sie diese lächerlichen Knochen, die man der Meute hinschmeißt, damit sie sich darauf stürzen. Vergessen Sie diese Blendgranaten im Mainstream, die an den wahren Gründen komplett vorbeiführen, uns ablenken, uns tatsächlich zumüllen. Ich hatte es bereits vor einigen Tagen gesagt, es geht in den USA um erstens einen Kampf um Bodenschätze, Erdöl, Mineralien, Lieferketten, zweitens um das Abstecken des eigenen Reviers, der eigenen sogenannten Hemisphäre und drittens um die Aufrechterhaltung des US-Dollars, der Vorherrschaft, der Dollar, der stark an den weltweiten Ölhandel gebunden ist. Über das und weitere Aspekte werde ich heute mit meinen zugeschalteten Gästen sprechen. Und halten Sie sich bereit, es wird intensiv, es kommen geballte Informationen und Sie müssen vielleicht das eine oder andere mal zurückspulen, um die Informationen gut verarbeiten zu können, denn meine Gesprächspartner sind tief in der Materie verankert und wissen, worüber sie sprechen und da kann es auch einmal vorkommen, dass die Information sehr geballt daherkommt. Heute bei mir Ernst Wolf, Kevan Sufi-Siyawasch, Oliver Janich, Heiko Schöning und Billy Six, der selbst einige Jahre in Venezuela gelebt hat und dort auch inhaftiert war. Noch vor einer Woche war ich mit vielen dieser Kollegen in Kontakt und wir haben uns über die Entführung Maduros ausgetauscht, so wie ich das übrigens immer tue. Ehe Sie mich auf Sendung sehen, wir holen viele unabhängige Stimmen ein, wir sprechen untereinander, wir informieren uns und dann erst gehen wir auf Sendung. Und heute, bei diesem für viele undurchschaubaren Thema, lade ich die Fachleute direkt zu mir in die Sendung ein, damit sie unmittelbar hören, was diese zu sagen haben. Wir starten mit Kevan Sufi-Siyawasch, ein Mann, der sich seit Jahrzehnten für Frieden einsetzt und als Kommentator über Geopolitik aufgeklärt hat und noch immer aufklärt. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Ja, und jetzt mir zugeschaltet Kevan Sufi-Siyawasch. Servus Kevan, danke, dass du dir kurz Zeit nimmst.
Hallo Stefan, du nimmst dir ja auch den ganzen Tag Zeit, weil wir kommen ja nicht, wir können uns ja nicht ausruhen. Also Geopolitik läuft immer, ist verrückt. Das neue Jahr beginnt wirklich gut, muss man sagen.
Ja, ja, die Woche noch keine 10 Tage und schon wirklich turbulent, ja. Ja, das Thema heute ist, Trump lässt den amtierenden Präsidenten Venezuelas in einer Nacht- und Nebelaktion, muss man schon sagen, aus seinem Haus entführen. Und die gesamte oder fast die gesamte MAGA-Bewegung in Amerika, die Make America Great-Bewegung, inklusive Elon Musk, sie feiern mit. Jetzt interessiert mich natürlich bei dir als lang gedienter Friedensbewegter, Hand aufs Herz, warst du überrascht von dem ganzen Vorgang, warst du entrüstet oder hast du das von den Amerikanern nicht anders erwartet?
Na, ich war ein bisschen darüber überrascht, dass sie es so unverhohlen, so laut tun. Hinter den Kulissen hätte ich es doch verstanden, weil da geht es ja ums Geld. Aber jetzt ganz klar, auch bei Musk und Co., es geht am Ende des Tages um Geld. Und für sie ist natürlich Venezuela vielleicht auch ein Land, wo man investieren möchte. Und wenn der Präsident weg ist und vielleicht zurückkommt unter wieder eingestellt, dann lohnt sich das Ganze. Es geht am Ende des Tages um Geld. Und von daher ist das eben knallharter Kapitalismus. Und deswegen wundere ich mich darüber eigentlich nicht. Aber nur die Art, dass man das so dreist und so plump tut und nicht irgendwie versucht, wie das in Deutschland passiert, ist, da hat ja, glaube ich, bis heute die AfD noch gar nichts dazu gesagt. Ne? Die hat sich doch gar nicht positioniert, obwohl die immer sagt, es wird mit zweierlei Maß gemessen, jetzt müsste sie sich positionieren. Aber wir erinnern uns ja, dass Elon Musk die AfD öffentlich gelobt hat. Die AfD findet auch Trump gut, ja, gibt es ja auch, wie das man gut finden kann. Das kann man jetzt aber nicht mehr gut finden und deswegen sagen die gar nichts. Da sieht man eben, oh, da ist man jetzt plötzlich strategisch nah, aber man braucht die ja noch für den internen Feuerschutz. Politik ist kompliziert, ne?
Ja, sie ist kompliziert und Geschichte wiederholt sich ja bekanntlich nicht, aber sie reimt sich. Und du hast einmal in einem Interview gesagt bei uns, ja, es ist mittlerweile alles so langweilig, denn es wiederholt sich ja ständig. Ja, welche Parallelen siehst du aktuell jetzt, wenn wir Venezuela angehen?
Wenn es um Venezuela geht, Venezuela ist eigentlich ein sehr alter Hut, gehört ja zu diesem Südamerika-Komplex. Die Amerikaner betrachten Südamerika natürlich als ihren Vorhof. Und da wollen die eigentlich nicht, dass Regierungsformen entstehen, die nicht kapitalistisch sind. Das ist nichts Neues. Wenn ich erinnern möchte, 1973 hat man ja damals Allende getötet, ermordet. Das ist eine CIA-Aktion gewesen. Und hat dort dann den Diktator Pinochet eingesetzt, der da wirklich verheerend gearbeitet hat. Und dann hat man die Bodenschätze an sich gebracht, also vor allem Kupfer, Gold, Lithium und solche Dinge. Und Venezuela hat auch Bodenschätze, und zwar nicht zu knapp. Nämlich Öl. Venezuela hat die größten Erdölvorkommen der Welt, also nochmal größer als Saudi-Arabien. Das darf man nicht vergessen, und darum geht es natürlich. Und Südamerika und Venezuela ist deswegen schon sehr lange nicht besonders beliebt, weil sie haben das Öl verstaatlicht. Das hat er damals Chavez gemacht, also ein indigener Präsident. Da gab es auch mal einen Putschversuch, wenn wir uns erinnern wollen. Der kam aber dann zurück. Und deswegen auch, dass Maduro jetzt da ist, hat er ja auch schon mal versucht, ist jetzt auch nichts Neues. Aber interessant ist immer, dass immer wenn ein Mensch sich zum Präsidenten erklärt, ja, in diesem Land, dass dann zum Beispiel, das war glaube ich 2019 so, die Europäische Union, auch Merkel regiert, den anerkennen wir. Das ist aber kein gewählter Präsident. Und hier ist es natürlich so, sie haben jetzt im wiederholten Versuch gesagt, okay, bringen wir den nicht um, kidnappen wir diesen Mann einfach, um dann das venezuelische Öl unser Fittiche zu bekommen. Der größte Konzern heißt ja PDVSA, ich kann das Spanisch nicht aussprechen, ich habe es mal ins Deutsche übersetzt, privatisiere das Vorhandene, schenke es Amerika. Das kann man eigentlich genauso sagen. Und das wird auch passieren. Also die wollen einfach das Öl an sich bringen. Sie haben nicht die Möglichkeit, die Menschen das Öl zu fördern, weil die Technik ist kompliziert. Und das Land ist ja seit vielen Jahren unter Boykott. Also da haben sie Stromausfälle, gab es Anschläge auf die großen Anlagen. Sie kriegen keine Ersatzteile. Und solange sie das Öl nicht fördern können, können sie kein Geld verdienen. Und das Geld, was mit Öl verdient wird, fließt ja in Amerika auf Sonderkonten. Da kommt die venezuelische Regierung ja gar nicht ran. Ein extremer Verfall der Währung. Und so muss man sich das vorstellen. Das ist eigentlich dasselbe wie in Kuba. Man versucht, das Land eben über Wirtschaftskrieg in die Knie zu zwingen. Aber die Regierung ist beim Volk sehr beliebt. Und es gefällt natürlich nicht den großen Investoren. Deswegen gut machen wir es eigentlich, wie wir es immer so machen. Wir tauschen den Präsidenten aus. Deswegen ist es eigentlich ein sehr alter Hut. Interessant ist eben nur, wie man im Westen reagiert. Merz hätte gesagt, die Lage ist komplex. Ja, Nee, ist gar nicht komplex. Also, wenn ein Land in ein anderes Land einreitet und dort einen gewählten Präsident, den man selbst nicht mag, anyway, kidnappt, dann ist das einfach Kidnapping. Das hat nichts mehr mit Komplex zu tun. Das ist UNO-Gewaltverbot einfach in die Tonne treten. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt stehen. Wenn die United Nations jetzt nicht sagen, also das ist ja sowas von auffällig, das kann man nicht mehr deuten, wenn man Caracas bombardiert, um daraus Caracas zu machen, das ist nicht mehr zu deuten. Wenn man sich das noch überlegen muss, dann landen wir wieder in einer Welt, und darauf möchte ich hinaus, wo das Faustrecht regiert. Und das sehe ich.
Das bedeutet, die Cowboys sind zurück.
Die Cowboys sind zurück, und wenn man sich mal anschaut, die Amerikaner haben natürlich gemerkt, okay, die Welt ist inzwischen unipolar, BRICS können wir nicht mehr verhindern, holen wir uns doch unseren Teil der Welt, und es reicht ja nicht nur von Südamerika, sondern die Amerikaner haben ja auch schon gesagt, und Grönland auch, der werden sich mit Dänemark anlegen müssen. Wir bleiben in diesem Teil, die Russen holen sich da ihres, da arrangieren wir uns so ein bisschen, und wer weiß, was die Chinesen und was die Inder machen werden, aber wir konzentrieren uns jetzt auf unseren Bereich, und so ist, wir sichern das, was wir sichern können, und die größten Ölvorkommen vor der Haustür zu haben und nicht nach Saudi-Arabien fahren zu müssen, doch super. Gleichzeitig schützen wir damit auch die eigene Fracking-Industrie, weil wenn dieses Öl billig auf den Markt käme, käme es zum Preiszerfall, dann würde sich Fracking nicht mehr lohnen. So kontrollieren wir das. Und weil die Chinesen ja mit den Kollegen in Venezuela einen Deal haben, sorgen wir dafür, dass die nicht so viel Öl bekommen. Das passt schon alles.
Also es reimt sich das Ganze natürlich, und jetzt hast du angesprochen, ja, die Lage ist komplex. Warum äußern sich denn deutsche und EU-Politiker im Allgemeinen hier nicht kritisch zu Trump? AfD hast du angesprochen, da gibt es natürlich strategische Bedenken, wenn man den einzigen, der einem sozusagen im internationalen Vergleich und in der internationalen Politik noch die Stange hält, den jetzt auch wieder zu kritisieren beginnen würde. Aber warum äußern sich denn grüne Politiker oder der Friedrich Merz oder die von der Leyen, warum äußern sie die sich nicht klar und kritisch zu Trump, während sie sonst alles kritisieren, was er macht? Haben die Angst?
Naja, ich will es mal so sagen, sie wissen natürlich, wo ihre Grenzen liegen. Diese Menschen sind ja keine wirklichen Kritiker der Macht, sondern wenn die richtigen autoritär sind, dann ist es was ganz anderes. Dann muss das mal gemacht, braucht man einen starken Vater. Und von da ist eben so, das sind ja auch nur Marionetten. Und am Ende des Tages, wenn die jetzt ganz offen Trump für etwas kritisieren würden, dass man eigentlich nur Manchester-Kapitalismus nennt, ja, oder einfach eben Turbo-Kapitalismus, dann würden sie sich ja selbst kritisieren, weil die Europäische Union will ja ihren eigenen Kapitalismus durchsetzen. So muss man ja auch die ganzen Kontrollmechanismen, was die ganzen Mediengesetze angeht, machen. Im Grunde ist es eben so, was die Europäer ein bisschen stört, ist, dass die Amerikaner das mit ihnen nicht abgesprochen haben. Also spielen ja alle überrascht. Aber das zeigt eben auch, dass die Amerikaner sagen, was interessiert uns der Hinterhof Amerikas? Also von daher sagt man, okay, wenn man wenn man sich überlegt, die Welt besteht inzwischen aus Schulhofschlägern im größeren und kleineren Format, würde ich das mal sagen. Und mit irgendeinem werden wir als Europa uns verbünden müssen, weil wir einfach kein Schulhofschläger sind. Das heißt, damit wird irgendjemand ins Bett gehen müssen, damit der einen schützt, damit der größere einmal nicht die Presse poliert. Und das ist alles taktische Überlegung. Und das ist genau das, was man gesagt hat. Jetzt berät man sich hinter den Kulissen, okay, wir dürfen schon kein Gas mehr kaufen aus Russland, wenn wir uns jetzt auch mal mit den Amerikanern verscherzen, die uns ja etwas liefern, ganz schwierig. Weil es, was eine wirklich gute deutsche oder europäische Politik wäre, könnte man sagen, okay, wir kaufen kein russisches Gas mehr, wir helfen den Kollegen in Venezuela, wir kaufen deren günstiges Öl. Aber das ging ja auch nicht. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg eine Doktrin, die sehr gerne unter den Tisch gefallen lassen wird. Und zwar, es soll zwei Länder geben, die wirtschaftlich niemals unabhängig sein sollen, was ihre Energieversorgung angeht. Und das ist Japan und Deutschland. Und das spielt da auch eine Rolle.
Das hat erstaunlicherweise Sigmar Gabriel angesprochen bei Maischberger in dieser Woche, dass er gesagt hat, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zwei Institutionen erfunden, nämlich die eine nennen wir heute EU und die andere NATO, um Deutschland unten zu halten. Das ist die lang erdachte, über Jahrzehnte erprobte Strategie der USA. Es hat sich ja nichts geändert.
Nein, daran hat sich nichts geändert. Der erste Generalsekretär der NATO, die ja vor dem Warschauer Pakt gegründet wurde, das darf man nicht vergessen. Also der Westen provoziert immer, wir gründen also die NATO, dann reagiert der UdSSR-Block mit dem Warschauer Pakt, dann gründen wir die Bundeswehr, dann kommt erst die NVA. Und da war es ganz klar, dass man gesagt hat, okay, NATO, die Idee dahinter ist einfach, die Russen draußen zu halten, die Amerikaner drin und die Deutschen unten. Das war die erste Aussage. So. Mhm. Und deswegen, es ist ja eigentlich eine Beschaffungsindustrie für die amerikanische Rüstungsindustrie. Und das hat ja schon Frank Zappa gesagt, Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie, aber am Ende des Tages musst du ja irgendetwas haben, wovon du lebst und was du verkaufen kannst. Und wenn man sich die amerikanische Wirtschaft anschaut, was verkaufen die eigentlich? Die verkaufen vor allem Waffen oder aber jetzt sind sie gerade zum großen Ölexporteur geworden. Also, und wenn du diese Vorkommen, die größten der Welt, in unmittelbarer Nachbarschaft hast, brauchst du ja nur noch eine Pipeline zu bauen von Venezuela nach Texas. Na, das musst du dir holen. Das sind einfach nur Piraten und da liegt ein großer Goldschatz und den will man haben. Also versucht man das moralisch irgendwie zu erklären. Und interessant ist eben auch, dass keiner darüber spricht, dass das jetzt kein böses muslimisches Land ist. Nee, das ist ein katholisches Land, diese Venezuela, während die Amerikaner eher Protestanten sind. Und deswegen sagt man, na, der handelt mit Drogen. Ja, mhm. Es ist nur lustig, wenn ausgerechnet Amerika und die CIA von Drogen redet, weil es gibt da ein sehr interessantes Buch, die CIA und das Heroin-Standardwerk oder aber Killing Hope von Bloom. Wenn jemand mit Drogen Politik macht, ja, weil er aus Drogengeldern wieder Aufstände finanziert, ich sage nur den Iran-Contra-Affäre, dann sind das wirklich die Vereinigten Staaten. Nur wenn du auf öffentlich-rechtliche oder öffentlich-rechtliche Medien angewiesen bist, dann weißt du gar nichts. Also ich kann nur raten, wenn man sich da nochmal schlau machen möchte. Es gibt einen sehr, sehr guten Vortrag, knapp 2 Stunden von meinem geschätzten Freund Daniele Ganser aus dem Jahre 2019 mit der Überschrift Venezuela. Da wird der Putsch, der damals schon stattgefunden hat, mit denselben Namen, die wir heute haben, was nur gescheit, einfach im Detail beschrieben, wo ich denke, Leute, das sollte man doch eigentlich wissen. Es ist eine Serie, die immer wiederholt wird. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen, ist eigentlich auch eine Komödie, wenn es nicht so traurig wäre.
Ja. Ja, passend zur Komödie ist aber auch, dass viele alternative Kommentatoren, ja, oder alternative Medien, gerade im deutschsprachigen Bereich, es gibt einige, die sagen, ja, das ist eine gute Sache gewesen, ja, weil sie sich eben wahrscheinlich nicht weiter mit diesen Vorkommen 2019, Daniele Ganser Vortrag oder ähnliches noch nie beschäftigt haben, aber die sagen, ja, den Maduro jetzt in Handschellen abzuführen, das ist völlig richtig, ja, weil da ist wenigstens ein Kommunist weggeputscht worden. Was würdest du denn diesen Kollegen ausrichten, die diese Sendung jetzt sehen?
Naja, ich habe das ja auch schon mal gesagt, als ich gesagt habe, wählt ruhig die AfD, ich sage heute noch, weil da sind weniger Idioten dran, aber auf dem Weg nach oben wird man die austauschen, glaube ich ja. Diese Demokratie funktioniert so, dass man uns immer eben die Möglichkeit gibt, wir können auf A oder B setzen, aber wir kontrollieren ja nicht, was mit denen passiert. Also von daher ist es eigentlich immer nur guter Bulle, böser Bulle, um uns abzulenken. Ist mir klar, dass wir, wenn wir in Deutschland uns angucken, was wir für linksgrüne Regierung haben, sie sagen, das ist ja auch so einer und so weiter und der soll weg. Man muss sich aber davon verabschieden, dass wenn wir jetzt einen Merz hätten und eine Vollzeit, dass es irgendwie anders wäre. Das ist immer so ein bisschen, dass man in Lagern denkt nach dem Motto, das sind ja böse Kommunisten, das sind ja böse Sozialisten. Muss man da gar überhaupt nicht dahinter stehen. Aber eins ist doch ganz klar, wir wollen doch auch nicht, dass andere uns sagen, welche Regierung wir haben. Das passiert jetzt bei uns ein bisschen anders in Deutschland, aber das mögen wir doch eigentlich nicht, dass uns da Leute hineingestellt werden. Und das kann man ja von jedem anderen Land auch sehen. Wenn die einen solchen Präsidenten wollen, der eine solche Politik macht, dann ist das legitim, solange die Bevölkerung dahinter steht. Dass da wenig wirtschaftlich ankommt, hat einfach damit zu tun, dass das Land seit vielen Jahren extrem boykottiert wird, also Wirtschaftsboykott. Das heißt, du kriegst keine Ersatzteile, du kriegst keine Medikamente, das Öl wird dir nicht abgekauft, du kriegst keine Fördertätigkeit, sonst wirst du ein extrem reiches Land, aber du wirst eben ein nicht kapitalistisches reiches Land, in der direkten Nachbarschaft von Amerika. Und dieses Prinzip soll nicht aufgeben nach dem Motto, guck mal, immer wenn Sozialisten dran sind, ist es ganz schwierig. Das ist ein Spielen unter unfairen Regeln. Wenn die Bürger Venezuelas, die Regierung, ihr Öl tatsächlich verkaufen könnten auf dem Weltmarkt, wenn es keinen Boykott gäbe, dann wäre es ein Land, das wäre genauso prosperierend wie Saudi-Arabien. So. Aber das will man nicht direkt vor der Tür haben, solange man es nicht kontrolliert. Wenn die Amerikaner anfangen, es zu kontrollieren, wird man feststellen, die Sozialstandards werden noch stärker nach unten gehen, ist ja kaum noch zu finanzieren, aber einige Superreiche werden zurückkehren, es wird super prosperieren, die Geschichten werden wir erleben, aber das Geld wandert direkt in die USA, das wird so laufen wie damals im Iran, als man Mossadegh weggeputscht hat, den Schah eingesetzt hat, ging 80% der Einnahmen direkt in die USA, aber in westlichen Medien war das dann ein Land, was wirklich auf dem Weg nach vorne ist. Die Frage ist, für wen? Für reiche Familien. Um was anderes geht es leider nicht. Das ist leider so traurig. Es geht am Ende des Tages immer um Geld.
Kevan, klare Meinung, klare Einschätzung. Danke für diese Blitzanalyse, die wir hier zwischendurch eingeschoben haben. Ich freue mich, wenn wir uns wieder in echt demnächst wieder sehen werden. Alles Gute dabei. Danke für deine Einschätzung.
Dankeschön.
Ja, was Kevan hier sagt, kann ich nur unterschreiben. Es geht um Macht und Geld und wir befinden uns in einer Vorkriegszeit. Vor Krieg, nämlich Vorbereitungen zum Dritten Weltkrieg. Und 2026 wird es hier in Europa definitiv noch ruppiger, als es schon 2025 der Fall war. Kevan hat es angesprochen, Geopolitik wird übersetzt gesagt von brutalen Schulhofschlägern gestaltet. Und wer stark ist, der nimmt sich einfach sein Recht. Das Anbeten von niedergeschriebenen, formal niedergeschriebenen Rechten ist etwas für Schwächlinge, die nur bitten können und nichts durchsetzen können. Das ist das, was unsere EU-Obrigkeit und unsere Vasallen seit Jahren abliefern. Was auch angesprochen wurde, warum Öl so wichtig für die USA ist. Die USA benötigen für ihre Ölfabriken ein ganz besonderes Öl, nämlich Öl, das es zufällig in Venezuela massenhaft gibt. Schauen Sie sich diese Minute an.
Warum ist Venezuelas Öl für Amerika so wichtig? Schauen wir es uns Schritt für Schritt an. Genau hier in Südamerika liegt Venezuela auf der größten Erdölreserve des Planeten. Etwa 300 Milliarden Barrel, geschätzt auf mehr als 21 Billionen Dollar. Das ist mehr als die 267 Milliarden Saudi-Arabiens und weit vor Amerikas eigenen 69 Milliarden. Auf dem Papier? Jetzt werfen wir einen Blick auf die Karte. Venezuelas Ölfelder liegen direkt an der Karibikküste. Nur eine kurze Fahrt nach Norden über das Meer. Und man erreicht die US-Golfküste, Heimat einiger der größten Raffinerien Amerikas. Billig, nah und höchst strategisch. Wer dieses Öl kontrolliert, hält einen Jackpot direkt im Hinterhof Amerikas. Wenn Venezuela Rohöl frei verkaufen würde, würde der Markt mit billigen Mengen überschwemmt. Die Preise stürzen ab. Das schadet Amerikas eigener Schieferölindustrie. Indem Venezuela unter Sanktionen gehalten wird, sichern die USA und ihre Verbündeten im Nahen Osten die Nachfrage und damit die Preise zu ihren Gunsten. Geografisch ist Venezuela einfach zu nah, um ignoriert zu werden. Kontrolle hier bedeutet eine sichere Versorgung für die USA und den Ausschluss billigen Rohöls für Rivalen wie China, Russland oder den Iran. Es geht nicht nur um Fässer Öl, es geht um globalen Einfluss.
Es geht also um ein bisschen mehr als um die Abmontage eines lausigen Sozialisten oder eines Kommunistenführers. Und dabei muss ich sogar noch klarer werden als Kevan im Interview soeben. Wer sich darüber freut, dass ein Kommunist entführt wird, der sollte nicht herumheulen, wenn ihn selbst einmal harte Bandagen treffen. Dieses Bild, ich zeige es Ihnen hier, postete der Deutschlandkurier vor einer Woche. Sie sehen es, Maduro in Handschellen mit dem Text, wie eine kommunistische Karriere immer enden sollte, in Handschellen. Der Deutschlandkurier wird von David Bendels verantwortet, der gleiche Mann, wegen dem viele von uns, die alternativen Chefredakteure, mich eingeschlossen, laut Protest geäußert haben, weil David Bendels von Nancy Faeser vor Gericht geschleift wurde und für ein lustiges Meme eine Bewährungsstrafe ausgefasst hat. Also ganz ehrlich, entweder, lieber David, wir sind für Meinungsfreiheit, dann auch für Meinungsfreiheit für Kommunisten, oder aber wir ertragen eine Aburteilung vor Gericht und nehmen es einfach sportlich, oder? Nehmen wir es sportlich, denn in der Diktatur trifft es eben mal links und mal rechts, je nachdem, wer gerade am Drücker ist. Aber ganz ehrlich, ich halte diese Schadenfreude für kurzsichtig und extrem gefährlich. Heute trifft es einen Maduro und morgen vielleicht eine Alice Weidel, je nachdem, in welcher Laune die USA gerade sind, oder eine andere Großmacht, die sich das zum Vorbild nimmt. Wäre nicht neu, das sollten gerade die Deutschen wissen, aber das führt an dieser Stelle vermutlich zu weit. Weil die Befreiungsthese auch thematisiert wurde, also dass das Volk von Venezuela befreit worden wäre. Kevan hat dazu einiges gesagt. Der Wirtschaftsanalyst und Autor Marc Friedrich, den ich für seine wirtschaftlichen Analysen sehr schätze, er feierte auf dem Nachrichtendienst X: Venezuela ist frei. Venezuela ist frei. Hier sehen Sie das Abbild. Also, unter die Ölsklaverei der Amis gedrängt zu werden, ist jetzt die neue Freiheit? Die USA befreien andere Völker. Ja, das behaupten sie, wie schon die Iraker befreit wurden, die Afghanen, die Syrer, ja, und so weiter. Zusätzlich ärgerlich empfinde ich, dass das von Marc Friedrich gepostete Bild ganz andere Straßenbilder zeigt, wie behauptet.
Así celebraron hoy los venezolanos la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Hoy son libres.
Das ist das Video, es soll angeblich aktuelle Feierstimmung in Venezuela zeigen. Aber das Video ist nicht aktuell. Und ich habe in etwa eine Minute Recherche im Netz investiert, um herauszufinden, dass dieses Video schon vor vielen Monaten hochgeladen wurde. Ich habe es etwa gefunden aus dem September 2024, das gleiche Video, nur in besserer Auflösung. Und hier nochmal ein Screenshot, also links unten sehen Sie es, das Video, das ich Ihnen eben gezeigt habe, in guter Auflösung, wurde schon im September 2024 auf X gepostet. Ja, man kann schon einmal auf Fake-Videos und Bilder hereinfallen, das kann passieren und das zeigt auch, wie diese Geheimdienstoperation in Venezuela gnadenlos aufgezogen wurde. Wir werden auch in Zukunft wieder, wie es im Fall Venezuela war, mit Fake-Videos, mit Geheimdienst-Fake-News geflutet. Das ist beispielsweise ein solches KI-Fake-Video, das nicht nur falsch datiert wurde, sondern komplett erfunden wurde, manipuliert wurde. Es wurde millionenfach angesehen. Ich zeige es Ihnen ganz kurz.
El pueblo finalmente está libre. El pueblo llora por su libertad. Gracias a los Estados Unidos por liberarnos. Y viva la libertad. Oye. El dictador cayó. Finalmente. Estamos libres, estamos libres. Tío Venezuela libre. Gracias, Dios. Gracias. ¡Ela! Oye, el dictador cayó finalmente. Granadito, hermano, esto es real. Estamos libres. Mira, mira cómo está la gente. ¡Viva Venezuela libre! Gracias, Dios. Esto es para todos los que aguantaron. Se logró.
Ja, tatsächlich, wir können, wenn wir solche Bilder sehen, nichts mehr glauben. Wir können schwer unterscheiden, was ist echt und was ist künstlich, was ist fake und was ist Wirklichkeit. Das, meine Damen und Herren, das ist die Zukunft. Vieles wird manipuliert sein und am Computer erstellt. Es wird verrückt und Recherche gegen Recherche wird umso wichtiger sein. Wenn Sie ein solches Bild für so eine solchen Aufnahme nur auf einem Kanal sehen und sonst auf keinem anderen Kanal, dann liegt die Wahrscheinlichkeit sehr nahe, dass es eben gefaked war. Oder Sie finden die originale Quelle. Deswegen benötigt es auch unabhängigen Journalismus, um diese Dinge nachprüfen zu können. Aber es ist vollkommen klar, dass die Masse mit solchen Informationen manipuliert werden soll. Manipuliert werden wir in Zukunft auch über Informationen der künstlichen Intelligenz. Immer mehr Menschen nutzen künstliche Intelligenz, wie etwa ChatGPT oder Grok von Elon Musk generierte KI, also die KI von Nachrichtendienst X, die bekanntlich Elon Musk gehört. Aber auch Grok manipulierte im Sinne der Agenda bei Venezuela die künstliche Intelligenz von Elon Musk und X namens Grok. Sie behauptete, das Video, das Marc Friedrich hier geteilt hatte, das würde aktuelle Proteste in Venezuela zeigen. Das ist falsch. Dabei greift ja die KI von Elon Musk sämtliche Daten des eigenen Servers ab und hat mit Sicherheit festgestellt, dass dieses Video bereits 2024 auf anderen Kanälen hochgeladen wurde. Also wenn ich es feststellen konnte, dann konnte es auch die KI, die auf wesentlich mehr Daten zugreifen kann als ich. Also die KI musste es gewusst haben und hat im Sinne der Agenda die Meinung verdreht und gelogen oder sie ist einfach schlecht und fehlerhaft, was ich nicht glauben kann. Elon Musk feierte den Angriff auf Venezuela und versöhnte sich mit Donald Trump genau an jenem Wochenende, als Maduro entführt wurde, bei einem Abendessen. Hier wurde es gepostet. Ob das Foto echt ist oder nicht, wissen wir nicht. Es wurde jedenfalls bei Elon Musk auf seinem eigenen Kanal gepostet. In den nächsten Jahren werden wir geflutet mit falschen Videos und Bildern, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie angebliche Bildbeweise präsentiert bekommen. Doch nun kommen wir zu jemandem, der nicht KI ist, der 100% authentisch ist und echt. Und das ist der Wirtschaftsautor und Analyst Ernst Wolf. Ernst Wolf forscht zum Weltwirtschaftsforum und der drohenden Digitalisierung der Welt. Und wir wollen nun über die wirtschaftlichen Hintergründe sprechen, die hinter dem Angriff auf Venezuela stehen könnten. Ja, und jetzt zugeschaltet Ernst Wolf. Sehr geehrter Wolf, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir heute über Venezuela und die Hintergründe sprechen können.
Besten Dank für die Einladung.
Sehr geehrter Herr Wolf, warum greift denn Trump in Venezuela ein, macht eine so aufwendige Militäroperation, entführt den Präsidenten, sorgt für solches Aufsehen? Was steht denn aus Ihrer Sicht tatsächlich dahinter?
Aus meiner Sicht hat das Ganze vier verschiedene Gründe. Der erste Grund, das ist der Petrodollar. Und zwar die Macht der USA gründet sich ja weitgehend auf die Macht des Dollars. Und der Dollar war ja bis 71 an das Gold gebunden, ist seit 1974 an das Öl gebunden. Und wer immer sich dieser Bindung von Dollar und Öl widersetzt, der hat mit Widerstand der Amerikaner zu rechnen. Saddam Hussein ist deswegen umgebracht worden. Muammar al-Gaddafi ist deswegen umgebracht worden. Also Saddam Hussein hatte damals angekündigt, er würde das Öl in Euro verkaufen. Muammar al-Gaddafi hatte angekündigt, einen nordafrikanischen Dinar als Gegenstück zum US-Dollar einzuführen. Das war für beide das Todesurteil. Und ich denke, dass Herr Maduro jetzt entführt wurde, hat damit zu tun, dass Herr Maduro sein Öl an die Chinesen in Yuan verkauft hat. Und dass man der Welt eine Warnung geben wollte, dass mir gezeigt werden sollte, wer immer sein Öl nicht in Dollar verkauft hat, mit einem ähnlichen Schicksal zu rechnen. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist für mich noch wesentlich gefährlicher. Das ist in meinen Augen die Vorbereitung des Krieges im Iran. Also alle Zeichen deuten darauf hin, dass der Krieg gegen Iran bevorsteht. Also nicht nur die allerletzten Meldungen jetzt, dass die Russen ihre Leute aus Israel evakuieren, dass es Truppenbewegungen in die Richtung gibt, dass es jetzt gerade die Sperrung des griechischen Luftraums gegeben hat. Also alles das deutet auf diesen Iran-Krieg hin. Was wird passieren? Entweder die Iraner werden die Straße von Hormuz schließen und damit den weltweiten Ölhandel blockieren, oder die Amerikaner werden mit einer False-Flag-Aktion die Straße von Hormuz zerstören und das den Iranern in die Schuhe schieben. Das Ergebnis wird sein, dass derjenige, der über viel Öl verfügt, weltweit ganz groß abkassieren wird. Und das ist meiner Meinung nach der zweite Grund. Der dritte Grund ist das, was im Moment am Silbermarkt passiert. Also wir erleben im Moment bei den Edelmetallen ja einen unglaublichen Aufschwung. Mhm. Am Silbermarkt gibt es da ganz große Probleme, deswegen, weil es eine Knappheit bei Silber gibt. Also die COMEX, das ist die amerikanische Silberbörse, bei der kommt auf jede physische Unze Silber, inzwischen kommen darauf 356 Papierunzen. Das heißt, es ist 356 Mal mehr Silber verkauft worden, als tatsächlich da ist. Und das wird im Moment bereinigt und deswegen braucht man Silber. Und da hat man natürlich die ganzen Silbervorräte von Venezuela gleich mitkonfisziert. Und auch die Goldvorräte, die bei der Bank of England seit 2018 gesperrt sind, die hat man sich auch einkassiert. Also das hat mehrere Gründe, das Ganze. Aber für mich ist ganz entscheidend auch der vierte Grund. Der vierte Grund ist, dass die USA zurzeit versuchen, weltweit ein absolutes Chaos zu erzeugen. Panik und Angst überall zu erzeugen. Und zwar deswegen, weil sie dabei sind, die digitale Weltdiktatur zu errichten. Also es geht darum, CBDCs einzuführen, also ein neues Geld. Die wissen ganz genau, dass es weltweit großen Widerstand dagegen geben wird. Und wie kann man diesen Widerstand brechen? Am besten dadurch, dass man die Leute in Angst und Schrecken versetzt.
Auf diesen vierten Punkt würde ich tatsächlich auch noch genauer eingehen. Wie könnte das denn tatsächlich ablaufen? Sie vermuten ja, dass digitale Konzerne maßgeblich auch davon profitieren werden, sogenannte Silicon Valley und alle angeschlossenen Konzerne. Sehen Sie diese aktuelle Entwicklung tatsächlich auf uns näher kommen? Das bedeutet, es ist nicht abstrakt in 10 Jahren, sondern das könnte auch schneller gehen.
Das geht wesentlich schneller, als die meisten Leute denken. Also die digitale ID wird ja jetzt fast überall eingeführt. Man muss auch in bestimmte Länder in Asien und Afrika gucken, weil da wird das Ganze immer ausgetestet. Also in Thailand zum Beispiel kann man kein Konto mehr eröffnen ohne eine digitale ID. Also das merken sehr viele jetzt auch, die jetzt im Urlaub in Thailand sind über Weihnachten, dass dort also das Bezahlen mit Bargeld so gut wie nicht mehr möglich ist. Mhm. Und dass man, wenn man ein Konto da eröffnen will, sich tatsächlich digital erfassen lassen muss. Das geht weltweit im Moment unglaublich voran. Und diese ganzen Aktionen jetzt im Moment, also nicht nur der Krieg gegen Venezuela, sondern auch dieses ganze Getöse um Grönland, um Panama und um andere Schauplätze auf der Welt, das dient auch der Ablenkung davon, dass diese digitale Agenda viel schneller voranschreitet, als die meisten Leute glauben.
Jetzt ist natürlich die Rolle von Donald Trump, Sie haben gesagt, Sie errichten diese digitale Kontrolle, damit haben Sie die USA gemeint. Schließt das Donald Trump mit ein? Ist er sozusagen ein nützlicher Idiot? Ist er ein Täter? Oder trickst er letzten Endes alle aus und wird alles umdrehen?
Na, ich glaube, das Wort nützlicher Idiot passt sehr gut auf Donald Trump, weil er relativ ungebildet ist und ein echter Bully ist, also ein Typ, der mit den Ellenbogen vorangeht. Er ist natürlich auch eine bekannte Fernsehgröße in den USA gewesen, so wie Herr Zelensky in der Ukraine. Und auf solche Leute setzt man. Er ist nichts anderes als eine Marionette von Kräften, die er selber nicht beherrscht, die ihn möglicherweise auch noch gewaltig erpressen können. Wir wissen ja, dass er innerhalb der Epstein-Affäre, dass er die erst für sich benutzt hat, aber dass er jetzt in absoluter Panik ist, dass da tatsächlich noch mehr veröffentlicht werden könnte und ihn selbst unter Druck setzen könnte. Die wirkliche Macht in den USA hatte seit über 100 Jahren sowieso nicht das Weiße Haus. Die hatte bis seit dem Ersten Weltkrieg die Wall Street. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg war es der militärisch-industrielle Komplex. Und in unserer Zeit ist das der digital-finanzielle Komplex. Das sind die Leute im Silicon Valley, die da das Sagen haben, und die Leute an der Wall Street, die das Sagen haben. An der Wall Street hat sich eine Veränderung ergeben. Da sind es nicht mehr die Großbanken, sondern da sind es die großen Vermögensverwalter. Inzwischen mit BlackRock an der Spitze. Also Larry Fink von BlackRock hat als Manager von BlackRock mehr Macht, finanzielle Macht in den Händen als irgendein anderer Mensch auf der Welt. Und was die Daten angeht, da haben Leute wie Mark Zuckerberg oder Larry Ellison oder Tim Cook, die haben natürlich, oder das Unternehmen Palantir von Peter Thiel, die haben natürlich die Daten, mit denen sie also jeden Menschen auf der Welt erpressen können und auch Informationen weitergeben können, vor allem an die Geheimdienste. Also für mich ist es so, dass die Geheimdienste in der letzten Zeit mehr oder weniger die Weltmacht übernommen haben. Und Palantir organisiert alle Daten der amerikanischen Geheimdienste, aber auch gleichzeitig die Kriegsziele der Ukraine, die Kriegsziele der israelischen Armee. Also die Geheimdienste spielen heute eine ganz große Rolle und die arbeiten direkt im Interesse der Silicon Valley-Gruppe. Größen, vor allen Dingen der Magnificent Seven und der Finanzgrößen von der Wall Street.
Sie haben Larry Ellison angesprochen oder Palantir. Das sind ja Unternehmen, die sich im direkten Umfeld von Donald Trump bewegen. Das bedeutet, Sie schließen aus, dass Donald Trump hier irgendwie noch den Durchblick hätte oder die Macht, diese Konzerne zu zügeln.
Absolut, absolut ausgeschlossen. Also im Gegenteil, Donald Trump hat sich denen hundertprozentig unterworfen. Er war auch nie anders gepolt, auch in seiner ersten Amtszeit nicht. Er hat damals dafür gesorgt, dass die Militarisierung des Weltraums voranschreitet. Er hat immer den Digitalkonzernen zugearbeitet. Das war damals nicht so deutlich. Jetzt in der letzten Zeit ist es ja absolut deutlich geworden. Er sagt, ich fordere die Einführung der digitalen ID. Heute Morgen erst ist von ihm auf Truth Social ein Post veröffentlicht worden, dass er fordert, dass das amerikanische Militär statt 1 Billion im nächsten Jahr 1,5 Billionen zur Verfügung gestellt bekommt, dass die gesamten Gelder, die er durch die Zölle jetzt an Mehreinnahmen hat, dass die nicht an die amerikanische Bevölkerung gehen, sondern sofort in die Rüstungsindustrie gehen. Interessant ist auch sein Umfeld, das sind die Leute, die er als Minister bestellt hat. Die zeigen nämlich, wo er tatsächlich rekrutiert hat. Das ist zunächst sein Vize, J.D. Vance. Der ist vor 10 Jahren war der eine völlig unbekannte Größe. Dann hat er mal ein Buch geschrieben, ist dadurch bekannt geworden. Dann hat Peter Thiel ist auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn gefördert und hat ihn zum Senator in Ohio gemacht, also ihm das Trittbrett zur Vizepräsidentschaft geboten. Das war Peter Thiel, der Chef von Palantir. Ähnlich verhält es sich mit Marco Rubio, also seinem Außenminister. Marco Rubio ist gesponsert worden durch Larry Ellison. Larry Ellison hat ihn zum Senator in Florida gemacht durch große Wahlkampfspenden. Und der dritte im Bunde, das ist niemand anders als der Krypto- und KI-Berater von Donald Trump, der ihm direkt an der Seite steht und alle Entscheidungen mitträgt. Und das ist ein Mann namens David Sachs. David Sachs ist ein Mann aus der PayPal-Mafia und ein guter Bekannter von Elon Musk. Und Elon Musk, den Donald Trump ja herangeholt hat, um den Staat angeblich einzuschränken, hat ja seine Aufgabe auch erfüllt. Er hat den Staat zwar kein bisschen eingeschränkt, hat aber Millionen und Abermillionen Daten abgegriffen in der Zeit, in der er den Leuten angeblich also dafür einen schlanken Staat gesorgt hat. Also Donald Trump weiß ganz genau, was um ihn herum passiert. Das ist der korrupteste und mit Abstand verlogenste Präsident, den die USA jemals gehabt haben.
Keine weiteren Fragen diesbezüglich. Ich möchte noch eine Frage nachschießen zu Venezuela. Dort wird ja sehr oft, gerade auch bei uns hierzulande, man ist dem Land fern, man hat wenig Ahnung über die Geschehnisse dort. Dort wird sehr oft jetzt gesagt in den letzten Tagen und Wochen, gerade eher von rechter Seite, das wäre ja ein unfähiger Sozialist gewesen. Chavez war schon ein unfähiger Sozialist, Maduro ein unfähiger Sozialist. Sie haben das Land nach unten gewirtschaftet und die Bevölkerung muss jetzt leiden, obwohl sie auf einem Berg von Rohstoffen sitzen. Waren es nicht vielmehr die Sanktionen gegen das Land, die zu der wirtschaftlichen Armut der Bevölkerung geführt haben? Oder wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe das als eine zweiseitige Sache. Und zwar einmal ist das natürlich, dass die USA die Südamerika ausgebeutet haben bis aufs Mark. Und zwar das nicht erst seit gestern, sondern seit über 200 Jahren. Und in den südamerikanischen Ländern haben sich dann Gegenbewegungen gebildet. Das sind diese ganzen sozialistischen Bewegungen, damals auch die zur Revolution in Kuba geführt haben, auch zur Revolution in Venezuela, zu Herrn Chavez und zu Herrn Maduro. Aber das sind alles nichts anderes als korrupte Figuren, die in Wirklichkeit auch wieder den USA zugearbeitet haben. Das ist genau wie in Afrika. In Afrika, da haben wir die reichsten Länder der Welt, was die Bodenschätze angeht. Aber diese Länder sind bettelarm. Aber es gibt eine kleine Spitze, eine kleine Schicht von Leuten, die ungeheuer reich sind. Die arbeiten mit den Großkonzernen des Westens, also hauptsächlich der USA, zusammen. Also ich will Herrn Maduro da garantiert nicht in Schutz nehmen. Herr Maduro ist schuld daran, dass 8 Millionen Leute das Land verlassen haben aufgrund ihrer Armut. Aber man muss sehen, das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel, was gespielt wird. Und zwar wird dieses Spiel gespielt seit etwas über 100 Jahren, seit der russischen Revolution. Die russische Revolution war der größte Betrug des letzten Jahrhunderts. Die russische Revolution ist gefördert worden durch das Deutsche Kaiserreich mit deutschem Geld und ist gefördert worden durch die Wall Street. Die Führer der russischen Revolution waren absolut korrupte Figuren. Ob Lenin, ob Stalin, ob Trotzki, das waren alles absolut korrupte Figuren, die dem Westen in Wirklichkeit zugearbeitet haben und ihr eigenes Land betrogen haben. Also diese Leute sind kein Deut besser als die Leute, die in den USA die Macht in den Händen halten.
Danke, Herr Wolf, für Ihre kompakten Einschätzungen. Wieder gefüllt mit vielen Informationen für die Zuschauer, denen es zu schnell ging, einfach mal zurückspulen und nochmal anhören. Danke, Herr Wolf, für Ihre Einschätzungen. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Wunderbar. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Anknüpfend an die letzte Frage möchte ich noch aus dem Archiv ein paar Fakten bringen. Schon der Vorgänger von Maduro in Venezuela kämpfte leidenschaftlich gegen die Ausbeutung durch die USA. Es war der ehemalige Präsident von Venezuela, Hugo Chavez. Vielleicht verstehen Sie, wenn Sie dieses Video sehen, besser, warum die USA seit Jahrzehnten Venezuela hassen.
Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. ¿Qué modelo de democracia es ese el que se impone a punta de marines, de invasiones, de agresiones y de bombas? A donde quiera que él mira, ve extremistas. Yo estoy seguro que te ve a ti, hermano, con ese color y cree que eres un extremista. Con este color, Evo Morales, que vino ayer, el digno presidente de la Bolivia, es un extremista. No, no es que somos extremistas. Lo que pasa es que el mundo está despertando. Y por todos lados insurgimos los pueblos. El señor presidente vino a hablarle, así lo dijo, hoy quiero hablarles directamente a las poblaciones del Oriente Medio. Mi país desea la paz. Esto es cierto. Si nosotros nos vamos por las calles del Bronx, si nosotros nos vamos por las calles de Nueva York, de Washington, de San Diego, de California, de cualquier ciudad, de San Antonio, de San Francisco, y le preguntamos a la gente en las calles, a los ciudadanos estadounidenses, este país quiere la paz. La diferencia está en que el gobierno de este país, de Estados Unidos, no quiere la paz. Quiere imponernos su modelo de explotación y de saqueo y su hegemonía a punta de guerras. Quiere la paz. ¿Y qué está pasando en Irak? ¿Y qué ha pasado en el Líbano y en Palestina? ¿Y qué ha pasado en 100 años, pues, en América Latina y en el mundo? Y ahora las amenazas contra Venezuela, nuevas amenazas contra Venezuela, nuevas amenazas contra Irán. ¿Qué le dirían esos pueblos a él? Si esos pueblos pudieran hablar, ¿qué le dirían? Yo se los voy a recoger, porque conozco la mayor parte del alma de esos pueblos, los pueblos del sur, los pueblos atropellados. Dirían, Imperio Yankee, go home. Ese sería el grito que brotaría por todas partes si los pueblos del mundo pudieran hablarle a una sola voz al Imperio de los Estados Unidos.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Das sagte Chavez 2006 vor der UNO. Ernst Wolf sprach von 200 Jahren Ausbeutung der USA in Südamerika, und mit Chavez begann Venezuela sich zu wehren und griff frontal die US-Vorherrschaft an. Chavez sagte, Sie haben es soeben gehört, die US-Regierung, sie will ihr System der Ausbeutung, der Plünderung und Hegemonie durch Krieg aufzwingen. Alles klar? Und was kaum jemand weiß, dieser Hugo Chavez lud in den Folgejahren die Europäer und die europäische Wirtschaft ein, in Venezuela vor Ort zu investieren. Er sagte sinngemäß, wir bekämpfen die Monopole der USA, wir bekämpfen die Einmischung und den Imperialismus. Wir wollen das Erdöl nicht monopolisieren. Wir planen nur, die Reserven Südamerikas genau so zu integrieren, wie es die Europäer anfangs mit ihrer Kohle und ihrem Stahl getan haben. Wir wollen Erdgas und Erdöl fördern. Nicht damit eine kleine Elite von Amerikanern davon profitiert, sondern damit dieser Reichtum allen Völkern der Erde zugute kommt. Das sagte Chavez. Er wollte eine Gasleitung, eine große Gasleitung quer durch das Land bauen mit dem Projektnamen Gasodukt. Und er wollte die Ölförderung komplett erneuern. Und er sagte, wir laden europäische Unternehmen ein, sich an diesem Jahrhundertprojekt zu beteiligen, das der Entwicklung Südamerikas dienen und die Armut seiner Völker beseitigen wird. Europa wird profitieren. Venezuela und Südamerika, sie werden davon profitieren. Wir in Südamerika haben Rohstoffe, Sie in Europa haben die Technik. Die Europäer haben das Know-how, die Ingenieure, das Wissen, arbeiten wir zusammen. Das war die Einladung von Chavez. Und wie wurde diese Einladung angenommen? Wurde die von Chavez geplante Gasleitung mit dem Namen Gasodukt gebaut? Kam es zu einer großen Kooperation? Europäische Unternehmen kamen nicht oder sie durften nicht kommen. Stattdessen kamen Chinesen. Doch viele Projekte wurden auch wegen der Korruption im Land und der schweren Wirtschaftskrise durch die USA überhaupt nie durchgeführt. Die Gasleitung wurde nie gebaut. Venezuela wurde ausgeblutet. Ja, natürlich gab und gibt es gigantische Korruption. Aber schauen wir doch bitte in die EU. Sind dort nur nicht korrupte Politiker am Werk? Wohl kaum. Mein nächster zugeschalteter Gast ist Heiko Schöning. Der Analyst und Autor vermutet, dass es um ein Tauziehen globaler krimineller Strukturen geht. Er spricht tatsächlich von Mafia-Strukturen. Und das wollen wir uns nun kurz konkret gemeinsam mit Heiko Schöning ansehen. Ja, sehr geehrter Herr Schöning, herzlich willkommen. Gutes neues Jahr. Freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute über Venezuela zu sprechen.
Ja, ich wünsche ein frohes, gutes neues Jahr.
Wir werden sehen, wie es turbulent weitergeht. Die ersten Tage waren sehr turbulent, waren ereignisreich und zum Fall der Entführung des Präsidenten von Venezuela haben sie sich sofort sehr kritisch in Richtung der Russen und der Chinesen geäußert. Sie hätten hier eine fragwürdige Rolle gespielt. Wie meinen Sie das konkret?
Das ist richtig. Es geht um Verrat. Beim Kidnapping des Staatschefs Maduro in Venezuela haben die USA am 3. Januar 2026 kein einziges Fluggerät verloren. Weder durch eine russische noch durch eine chinesische Abfangrakete. Das ist einfach mal Fakt. Es wird jetzt viel spekuliert. Nur wenn wir uns mal an die ganz harten Sachen halten, die passiert sind, dann muss man sagen, Moment mal. Die USA konnten da einfach so rein mit Flugzeugen, mit Helikoptern, auch wenn das Ganze wahrscheinlich nicht so ganz heroisch abgelaufen ist, wie es geschildert worden ist. Verrat ist ganz offensichtlich hierbei. Und dass dann kein einziges Fluggerät abgefangen worden ist, ja, obwohl dokumentiert ist, dass Venezuela russische Abfangraketen hat und auch chinesische, sogar auch ausländische Bodyguards. Es sind etwa 100 Menschen gestorben, auch viele Zivilisten dazu. Das sind harte Fakten. Und da muss man sich ganz klar fragen, wie kann das passieren? Und das geht nicht ohne Verrat, insbesondere intern Verrat in Venezuela. Aber man muss auch sagen, dass die sozusagen Verbündeten Russland und China davon völlig überrascht worden sind. Das ist nicht anzunehmen. Und dass dann das nicht vereitelt worden ist, dass dann einfach halt so hineingeflogen werden kann und dass sein Staatschef illegal gekidnappt wird, das ist eine ganz klare, ein ganz klarer Hinweis darauf, dass hier zusammengespielt wird. Und ich kann nur noch mal dran erinnern, dass natürlich auch halt bei Covid-19 weltweit alle zusammengespielt haben, alle Regierungen und dass auch bei 9/11 schon alle zusammengespielt haben, auch die Russen, auch die Chinesen.
Das bedeutet, Sie vermuten abermals eine Absprache hinter den Kulissen zwischen den USA, in diesem Fall Trump, dem Trump-Lager, den Chinesen und Putin. Vertreter des Trump-Lagers vermuten ja auch eine solche Zusammenarbeit, behaupten aber, der globale Deep State würde gemeinsam von den Führern dieser Staaten abmontiert werden. Da haben Sie ja vermutlich eine andere Ansicht.
Ja, natürlich. Denn es ist ja wirklich bewiesen und das ist ja auch, die Beweise sind auch schriftlich dargelegt. Trump gehört zu einer Mafia. Ich habe sie in Game Over, habe ich sie die Reagan-Mafia genannt. Und ich glaube, jetzt ist viel noch klarer, dass das Wort Mafia nicht so weit hergeholt ist. Einmal durch die Fakten gedeckt, wenn man sieht, dass halt Edwin Meese mit als de facto Personalchef hinter Donald Trump steht. Das ist eine Fraktion dabei, dass wir auch die alte Meyer-Lansky-Mafia dabei haben, Chicago-Mafia, die Casino-Mafia, auch in Kuba, Lateinamerika angesiedelt. Das ist alles der Hintergrund von Donald Trump. Und Donald Trump hat ja auch selber Mafia-Casinos noch verschoben. Ein Mafia-Casino, das ganz, man gut nennen kann, um sozusagen einen Anker zu haben, ist das Sands in Las Vegas. Und wem gehört es heute? Der Familie Adelson, Miriam Adelson. Die war ja auch diejenige, die Trump in Jerusalem in der Knesset so sehr gelobt hat. Das ist ja Mafia-Stil. Und diese Entführung, das muss doch allen jetzt wirklich mal klar sein. Das ist völlig unrechtmäßig. Und wem das halt sozusagen die Mafia-Methoden vorkommt, ja, es ist Mafia. Und wir haben es hier wirklich mit einem Angriff auf die Souveränität von Staaten zu tun. Das hatten wir schon bei Covid-19. Das ist ein Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland und auch auf andere europäische Länder gewesen. Das haben wir auch zuvor auch gesehen. Und was jetzt passiert, ist, dass es recht ungeniert dazu kommt, dass die Welt eigentlich neu aufgeteilt wird. Man kennt noch so alte Zeichnungen von Bismarck, ja, und Queen Victoria aus England, die dann mit Messern die Weltkugel zerschnitten haben. Und so ist es jetzt auch, dass jetzt gerade halt die USA mit Trump unter dieser Führung, diese Clique der Mafia-Clans, jetzt eben die westliche Hemisphäre sich unter den Nagel reißen. Und das gilt eben von Grönland bis Argentinien. Das muss man ganz klar so sehen. Und da gibt es offensichtlich auch ganz klare Absprachen, die davor eben auch schon gelaufen sind.
Das bedeutet, die Absprachen beispielsweise mit China könnten lauten, sie bekommen freie Hand in Taiwan, Putin bekommt freie Hand in der Ukraine und alle können sich sozusagen am Schachbrett aufstellen, um dann für die große Konfrontation vorbereitet zu sein. Meinen Sie das so, dass es geografische Absprachen auch geben könnte?
Ja, es gibt ganz klar geografische Absprachen und da gibt es auch ein wichtiges Dokument, das auch ernst zu nehmen ist. Das ist die nationale Sicherheitsstrategie der USA. Die ist jetzt im November 2025 neu rausgekommen. 33 Seiten im Original. Ich kann auch immer nur raten, die Sachen im Original zu lesen und nicht nur in der Interpretation. Und dort steht ja tatsächlich drin, dass diese westliche Hemisphäre der wichtigste Punkt ist. Und das gilt eben von Grönland bis Argentinien. Und man muss doch jetzt endlich mal sagen, hier diese Vortäuschung von Rechtsstaatlichkeit, auch in den europäischen Regierungen, das müssen wir Bürger wirklich monieren. Wir müssen dagegen protestieren und wir müssen die Sache auch selber in die Hand nehmen. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel Dänemark sehen, ja, Dänemark muss jetzt nun auch fürchten, dass die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen jetzt entführt wird, nicht von den USA. Vielleicht mit einem genauso ähnlichen Vorwand, der nicht haltbar ist wie Staatschef Maduro in Venezuela, dem halt ja Drogen Dinge halt sozusagen untergeschoben worden sind. Und vielleicht wird dann halt die dänische Ministerpräsidentin ja da dahingehend entführt und dann vor Gericht gestellt in New York, weil dann vielleicht dänische Kühe Methangas ins Weltklima abgeben. Und es ist wirklich halt so völlig irre, völlig absurd. Und ich weiß nicht, wie lange wir das halt als Bevölkerung und auch als Beamtenschaft, ja, als Offiziere, als Polizisten uns eigentlich gefallen lassen wollen. Denn es geht um unsere Länder. Und letztendlich wird es auch dazu kommen, dass die USA jetzt versuchen, Grönland sich unter den Nagel zu reißen. Also dänisches Hoheitsgebiet. Und was machen wir dann? Zum einen könnte es das Ende der NATO sein, denn wenn ein NATO-Land, das größte, halt ein anderes sozusagen erpresst und angreift, wie steht es dann mit der NATO? Ja. Ja. Und das sind wirklich halt Dinge, die man einfach sehen muss. Und das ist einfach Mafia-Stil, weil die Leute und auch Trump wirklich von einer Mafia kommt.
Ja, Sie haben es ja in unserem ersten Interview, das wir damals in Hamburg geführt haben, 2021 schon gesagt, wie bekämpft man die Mafia, indem man nicht mitspielt. Aber es wirkt auf mich sehr unwahrscheinlich, dass wenn Trump einfach mit gewissen Militärtruppen Grönland besetzt, dass es großartigen Widerstand geben würde. Das wird dann wahrscheinlich als freundliche Übernahme inszeniert werden oder ähnliches. Das führt wahrscheinlich zu gar keinem offenen Konflikt, wenn das in den nächsten Wochen und Monaten passieren könnte. Denn die EU hat ja ganz andere eigene Probleme. Die EU selbst wird sich ja in einen Krieg flüchten, in einen Krieg retten, muss man schon fast sagen, angesichts der prekären wirtschaftlichen Situationen. Das haben wir ja in Prag beim Alternativ-WF umfangreich besprochen. Sie haben das auch in diesen Tagen jetzt thematisiert.
Ja, das ist richtig, denn man muss ja sehen, was steht dahinter. Und auch gerade, wenn man sieht, dass diese großen Länder, und das sind natürlich nicht die Bevölkerung in den Ländern, sondern die Regierungen, die dort am Werke sind. Die spielen zusammen und der Hintergrund ist ja die Finanzmafia dahinter, also die Besitzer von BlackRock, State Street und Vanguard. Da muss man sich fragen, wem gehört das eigentlich? Und zwar schon sehr lange. BlackRock agiert in China, in Russland, genauso wie halt in den USA und in Europa und zieht die Fäden. Aber im Auftrage von wem? Und das ist eben genau diese Finanzmafia, die ich eben auch in klar eben auch beschrieben habe, die dahinter steht. Und letztendlich haben die den größten Betrug der Welt gemacht. Das heißt einfach, sie leihen sich immer mehr Geld, aber haben nie die Absicht, es zurückzuzahlen. Der Schuldenberg ist jetzt so hoch, dass, wie der Finanzexperte Martin Armstrong auch richtig sagte, etwa 70% jetzt nur für den Schuldendienst der Länderbudgets ausgegeben werden muss. Und dieses System, das kommt zum Ende. Und jetzt brauchen die ja ein neues System, ein Financial Great Reset. Das ist auch das, was ich 2020 in London auch einer ehemaligen BBC Journalistin auch sagte. It's the bankers and the private owners. Und Covid-19 ist auch sozusagen der große Versuch einer Gesundheitsdiktatur, eines Resets. Und wir haben auch tatsächlich harte Beweise dazu. Und daran kann ich nur noch mal dran erinnern, denn der Finanzexperte David Rogers Webb hat schon schriftlich da die Beweise dargelegt für die große Enteignung aller Bevölkerung der Welt. Und dafür gibt es Beweise, denn in fast allen Ländern sind Gesetze eingeführt worden, um diese große Enteignung durch die Zentralbanken durchführen zu lassen. Das steht in den Gesetzen drin, das kann man nachlesen. Und das ist auch in dem Buch von ihm, die große Enteignung, dargelegt. Und er hat es auch in Dokumentationsfilmen auch weiter erläutert, wie wir dagegen versuchen, es umzukehren. Aber mehr Leute müssen einfach sehen, dass das dahinter steht, dass es eigentlich darum geht, dass ja die Staaten pleite sind. Und insbesondere auch wieder harte Fakten, die Finanzminister von Frankreich und England haben letztes Jahr schon öffentlich gesagt, dass sie einen Bailout vom Internationalen Währungsfonds brauchen. Also sie sind pleite und müssen gerettet werden. Europa will sich ja mit den EU-Ländern, will sich in den Krieg retten. Das haben Sie völlig richtig gesagt. Und das ist das, wo wir auch Nein sagen müssen, um nicht verheizt zu werden. Es geht darum nur noch um einen Vorwand. Also ein Vorwand fehlt noch, um diese große Enteignung, die David Rogers Webb eben belegt hat, durchzuführen. Und jetzt Venezuela mit und noch Grönland und vielen anderen, das ist sozusagen nur die große Positionierung im Weltgeschehen. Und wir sollten uns nicht ablenken lassen, rechts und links, sondern Rechtschaffenheit eben einfordern.
Herr Schöning, danke. Eine klare Aussage. 2026 wird das Jahr der Positionierungen werden, ehe es dann gemäß Zeitplan tatsächlich ernst wird und es womöglich schon vorgezogen zu einem Krieg kommt, weil ja der ganze Währungssektor auch durcheinandergewirbelt wird durch Ereignisse wie in Venezuela, wie Ölbeschlagnahmungen und so weiter und so fort. Herr Schöning, danke vielmals für Ihre Einschätzungen. Wir hören uns demnächst wieder. Danke sehr.
Herzlichen Dank. Alles Gute.
Einen etwas anderen Zugang hat dann noch einmal Oliver Janich, wobei das eine das andere nicht gänzlich ausschließt. Janich hat unmittelbar nach der Entführung darauf verwiesen, dass zionistische Hardliner aus Israel, aber auch aus den USA, Venezuela als großen Feind betrachtet haben. Ja, und mir jetzt zugeschaltet von den Philippinen, Oliver Janich. Herzlich willkommen, Oliver. Danke, dass du dir kurz Zeit nimmst.
Grüß dich, Stefan.
Wir haben ja bei unseren letzten Sendungen sehr oft über messianische Kräfte gesprochen, die das Weltgeschehen im Hintergrund beeinflussen. Darüber will aber kaum jemand sprechen. Jetzt hat Maduro, Venezuela unter Maduro, sehr scharf Israel immer wieder kritisiert, den Zionismus im Allgemeinen kritisiert. Und ein Rothschild feierte öffentlich in einem Post auf X die Entmachtung Maduros. Sind jetzt auch in Venezuela aus deiner Sicht messianische Kräfte am Werk?
Ja, das ist ganz eindeutig. Es ist nicht nur so, dass Nathaniel Rothschild das gefeiert hat, sondern die Rothschild-Firma hat im Jahr 2024 die Regierung in Venezuela beraten, wie man ihre Schulden restrukturieren könnte. Das heißt, die hatten vollen Zugriff auf die Vermögenswerte von Venezuela, die konnten das also schon einschätzen. Und wenn dann ein Rothschild danach feiert, diesen Angriff feiert oder diese Entführung, dann ist klar, ja, die reiben sich schon die Hände, was sie sich alles unter den Nagel reißen können. Und natürlich ist die Rothschild-Familie selber, das sind ja Freimaurer, sind eindeutig messianisch. Aber es gibt noch andere Hinweise, die sind nahezu unglaublich. Es gab einen Film in 2009, Defamation, ein sehr guter Film übrigens, also über wie auch Antisemitismus geschürt wird in Israel, ja, bei jungen Schülern gegenüber anderen Ländern. Und da war der damalige Innenminister Isaac Herzog zu sehen in einem Gespräch mit Abe Foxman, dem damaligen ADL-Chef. Und da haben die besprochen, was sollte man denn mit Venezuela machen? Dieser Staat wäre so antisemitisch. Und da Abe Foxman sagt, ja, da haben wir schon einen Plan, aber der ist nicht für die Kameras gedacht. Und dann bricht's ab. Und dieser Isaac Herzog, wie es der Zufall so will, ist jetzt der Staatspräsident von Israel. Und nicht nur das, das ist, dessen Großvater war auch schon, der Vater war auch schon, Chaim Herzog, auch schon Staatspräsident. Und der Großvater war der erste irische Großrabbiner und später aschkenasische Oberrabbiner von Palästina und Israel. Also mehr messianisch geht, glaube ich, nicht. Also können wir davon ausgehen, dass da tatsächlich messianische Kräfte am Werk sind. Aber natürlich gibt es auch die geopolitischen Interessen von Amerika. Das ist ja oft so, dass sich das beides vermischt. Und dann ja, Israel sozusagen dann den Vorschlag macht, ach, kann euch das nicht auch voranbringen, wie die ganzen Kriege im Nahen Osten. Und dann ist es also so ein Gemisch.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Das wäre ja eben meine Folgefrage. Jetzt kann man sagen, ja, Israel folgt ja grundsätzlich auch immer der Doppelstrategie. Auf der einen Seite Gegner, die einem dem kleinen Land gefährlich werden könnten, möglichst unschädlich zu machen, aber dann doch auch wieder den Nachschub für Ressourcen, für finanzielle Mittel etc. sicherzustellen. Das kann ja Hand in Hand gehen bei einer geostrategischen Perspektive oder Strategie. Was ist denn in Venezuela noch interessant, wenn man jetzt aus dem zionistischen Blickwinkel das sehen würde?
Ja, also das, was du gesagt hast, ist genau richtig. Also hier geht's eher nicht so um Geopolitik, weil das ist ja nicht im Nahen Osten, sondern darum, Kohle zu machen für den zionistischen Cause, sagt man im Englischen, also für das Ziel. Weil natürlich wird BlackRock sich wieder eine große Scheibe abschneiden. BlackRock, das habe ich schon öfter erklärt, wurde abgespalten von Blackstone, wie Jakob Rothschild dort im Aufsichtsrat war. Also ist das wahrscheinlich auch ein Rothschild-Vehikel. Und dann fließen natürlich Teile davon wieder über Spenden in israelische Projekte. Also das ist durchaus auch eine Gelddruckmaschine dann, das letztendlich dann auch in Israel oder für die zionistische Sache verwendet werden kann. Und natürlich ganz simple Geschäftemacherei, das vergessen die Rothschilds sicher auch nie, auch wenn sie schon so reich sind. Ich habe in meinem Buch Das offene Geheimnis mal ausgerechnet, wie viel Geld die eigentlich heute haben müssten. Selbst wenn sie eine normale Verzinsung haben, wären die heute die reichste Familie der Welt, obwohl die offiziell gar nicht auftauchen in den reichen Listen. Also es ist ein unglaublicher Reichtum, der da angehäuft wurde, aber die haben natürlich nichts dagegen, auch mehr zu verdienen. Und da geht es eben um die Ölreserven, wahrscheinlich auch am Ende wie immer um die Infrastruktur bei BlackRock. Die sind ja sehr stark in Infrastrukturunternehmen investiert. Und ja, da gibt es eine ganze Menge Geld zu verdienen.
Jetzt hast du in der ersten Antwort angesprochen, dass die Rothschilds 2024 noch Venezuela beraten haben. Kannst du dir einen Reim draus machen, wie das zustande gekommen ist? Maduro kritisiert ja seit Jahrzehnten Israel und den Zionismus. Wie kann der sich die Firma Rothschild dann als Berater ins Boot holen? Wie passt das denn zusammen? Hast du das näher recherchiert oder kannst du das erklären?
Das ist eine sehr gute Frage, über die ich mir gar keine Gedanken gemacht habe, aber da sieht man eben, dass sie sehr findige Geschäftsleute sind und wahrscheinlich, also eine Möglichkeit wäre zu sagen, dass die sich gedacht haben, wie sagt man, das Hemd ist näher, oder ne, Hemd an der Hose, ich habe den Spruch vergessen, aber jedenfalls, dass sich selbst Venezuela gesagt hat, wenn wir das schaffen wollen, dann brauchen wir so findige Finanzexperten wie die Rothschilds, dass sie quasi gesagt haben, die haben auch die guten Kontakte natürlich, wahrscheinlich haben die sich da ein bisschen eingeschleimt und gesagt, nee, wir wollen euch nichts Böses, wir wollen euch nur helfen. Und ja, der natürliche Reflex von Maduro da vielleicht nicht gewirkt hat, weil es in der Tat seltsam ist. Aber da sieht man mal, also die Rothschilds haben ja in sehr vielen Dingen, wenn man mein Buch liest, die Hände drin, wo man sich wundert, die waren ja auch Schatzmeister des Vatikans. Und es gibt keine Meldung darüber, dass sie das abgegeben hätten. Also ja, das ist schon eine, sagen wir mal, sehr erfolgreiche Familie, um es mal positiv auszudrücken.
Jetzt gehen wir mal wieder in die USA und, oder wir sind ja eigentlich in der USA, aber Lindsey Graham beispielsweise, um jetzt von keinem Israeli zu sprechen, und andere, viele amerikanische, republikanische Hardliner, man sagt auch die Falken dazu, sie freuen sich ja ganz klar über die Venezuela-Entführung von Maduro und sie stellen ja schon in Aussicht, dass Kuba drankommen könnte, über Grönland wird ganz offen gesprochen, da wird es auch keinen nennenswerten Widerstand geben. Was könnte denn als nächstes folgen? War das eine einmalige Aktion oder war das nur der Auftakt und es wird weitergehen? Wie schätzt du das ein?
Es wird ganz klar weitergehen. Also Kuba ist auf der Rechnung, das hat Lindsey Graham schon gesagt, Kolumbien wurde schon erwähnt von Trump selber. Und es ist ganz interessant, das sind alles... auf der Landkarte gibt es noch einige Länder, die eben nicht so israelfreundlich sind, ja, und die gehören dazu. Es gibt einige, die sind schon israelfreundlich, Argentinien zum Beispiel, ja, der ist da mit Chabad Lubavitch verbunden, der Javier Milei, genauso wie Donald Trump. Und ich glaube nicht, dass die stoppen werden. Also das Kalkül von Donald Trump ist wahrscheinlich, jetzt haben wir die mal erschreckt mit dieser Entführung und dann wird Kuba und Kolumbien von selber klein beigeben. Das ist, glaube ich, seine Strategie hier. Und ich fürchte aber jetzt weiterhin, in Grönland könnte es um Helium-3-Vorkommen gehen. Ich habe gerade nochmal recherchiert, die KI sagt mir, dass die Vorkommen nicht so nennenswert sind, aber es gibt dort Forschungsstationen. Und Helium-3 bräuchte man für Quantencomputer. Die meisten Vorkommen sind allerdings auf dem Mond. Also es könnte auch da, aber Grönland hat auch noch andere Rohstoffe, also auch darum gehen. Es gibt ja eine völlige... Ja, also Grönland war ja schon öfter im Gespräch, da ist eine völlige Neuordnung des Planeten sozusagen geplant und da wäre wahrscheinlich Venezuela auch ein Weg gewesen.
Tucker Carlson hat ja ganz aktuell gesagt, wir befinden uns offenbar in großen Kriegsvorbereitungen. Donald Trump hat das die Militärausgaben von 1 Billion auf 1,5 Billionen dramatisch erhöht in diesen Tagen. Und er sagt, ja, wir bewegen uns auf einen Krieg zu und sozusagen die Mächte beziehen Position, stecken ihr Territorium ab. Vielleicht noch aus deiner Sicht, du bist ja bekennender Libertärer und auch hier Vorkämpfer in diesem Bereich. Ja, da würde mich die Einschätzung interessieren, weil es darum ja auch in dieser Sendung geht. Wie soll sich die Freiheitsbewegung zu diesen ganzen Vorkommnissen, zu Venezuela und zu der Entführung positionieren? Ist es aus deiner Sicht, aus libertärer Sicht legitim, einen Staatspräsidenten eines anderen Landes zu entführen und dann im eigenen Land nach eigenen Gesetzen, die dort in diesem Land gar nicht gelten, vor Gericht zu stellen?
Ja, natürlich nicht. Und da hat sich auch mein Kollege Florian Warweg, der eher ein linker Journalist ist, darüber aufgeregt, wie Libertäre das unterstützen könnten. Ich habe aber nur einen Libertären gefunden, und zwar Markus Krall, der das unterstützt. Die anderen würde ich gar nicht als Libertär bezeichnen, Steinhöfel zum Beispiel. Und Nios, glaube ich, hat es auch gelobt. Was bei den dreien auffällt, dass die alle drei pro Israel sind. Und in Amerika, alle, die dafür sind, sind komischerweise auch pro-Israel oder direkt zionistisch. Das ist ja ein bisschen komisch, wenn Israel nichts damit zu tun hat, wenn die ganzen Israel-Fans dafür sind. Also das finde ich äußerst seltsam. Aber die aufrechten Libertären in Amerika, die sind natürlich alle dagegen. Also Dave Smith ist ein berühmter, Rand Paul habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber Rand Paul ist sowieso klar, Thomas Massie, ein echter Libertärer dort. Also das geht natürlich gar nicht. Das Non-Aggressionsprinzip gilt natürlich auch zwischen den Staaten. Also wenn mich keiner angegriffen hat, kann ich nicht einen anderen angreifen. Die Argumentation allerdings von Markus Krall ist, ja, da werden die individuellen Rechte ja nicht geachtet, also kann man die angreifen, weil Rechte können ja individuell sein. Ja, aber dann könnte ich ja jedes Land auf der Erde angreifen. Weil zum Beispiel Meinungsfreiheit herrscht mehr oder weniger, du und ich, wir beide haben keine Meinungsfreiheit, aber in Amerika herrscht Meinungsfreiheit. Dann könnte ich ja jetzt jedes Land angreifen, in dem keine Meinungsfreiheit herrscht. Allerdings gibt es auch in Amerika selber keine besonders guten Eigentumsrechte. Die hohe Verschuldung des Staates bedeutet, dass man zukünftige Generationen bestehlen muss. Also könnte eine andere Institution sagen, ihr seid ja viel zu hoch verschuldet, das beeinträchtigt die Eigentumsrechte eurer Bürger, jetzt überfallen wir euch. Also ich meine, wo soll man da aufhören? Also ich finde das absolut wirklich, ich bin auch total überrascht, wir sind ja beide auch, also ich bin ja absoluter Fan von Markus Krall, aber ich bin absolut überrascht, wie man mit solchen Argumentationen daherkommen kann, weil da kann ich ja wirklich jeden überfallen, der mir nicht gefällt und selber habe ich genug Dreck am Stecken. Also ich finde es absolut unglaublich, aus libertärer Sicht geht es gar nicht. Die Libertären sind immer die für Frieden eintreten und sagen, keine Einmischung in andere Länder Angelegenheiten und so sollte das auch, so sehen es auch die meisten Libertären.
Danke Oliver für deine Einschätzung. Wir hören uns.
Danke, Stefan.
Und als Abschluss unserer Sendung müssen Sie noch eine Stimme hören, die kann und will ich Ihnen nicht verschweigen. Es handelt sich um den deutschen Reporter Billy Six, der für einige Jahre in Venezuela gelebt hat, der dort recherchiert hat und der dann in Venezuela für mehrere Monate in einem Geheimdienstgefängnis festgehalten, inhaftiert wurde. Billy Six wird abschließend zu dieser Sendung jetzt noch einmal schildern, wie die Bedingungen in Venezuela tatsächlich waren oder sind. Eine andere Meinung, aber eine Einschätzung, die Sie aus meiner Sicht kennen sollten. Und nun habe ich bei mir den Reporter Billy Six in der Leitung. Sehr geehrter Herr Six, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, ich freue mich auch, mit Ihnen zu sprechen, Herr Magnet. Danke.
Das wird sicherlich spannend werden, denn im Gegensatz zu den meisten Zuschauern und auch im Gegensatz zu mir waren Sie einige Jahre in Venezuela. Können Sie vielleicht ganz kurz schildern, anfangs, Sie waren in Venezuela und Sie waren dann auch inhaftiert. Von welchen Zeithorizonten? Wann war das? Wovon sprechen wir?
2017 bis 2019 war ich dort und die letzten 4 Monate in politischer Haft.
In politischer Haft unter Maduro. Sie waren politischer Gefangener von Maduro, der jetzt selbst politischer Gefangener oder Drogenkartellgefangener ist in den USA, je nachdem, wie man es dann auslegen möchte. Sie haben vor Ort eben in Venezuela gelebt, Sie haben dort recherchiert, Sie haben berichtet und geschrieben und viele Fotos gemacht. Sie haben den realen Sozialismus von Maduro in Venezuela erlebt. Können Sie das kurz einmal schildern, wie das in der Praxis so abgelaufen ist, wie es den Menschen geht? Und für mich natürlich die spannende Frage, in vielen Medien wird es einseitig idealisiert, in anderen Medien wird es einseitig schlimm geredet und schlecht geredet. Gab es denn in dem realen Sozialismus dort in Venezuela eine abgehobene, elitäre Oberschicht, die man als Deep State bezeichnen kann, wie das auch von den USA so getan wird?
Klar, also es gibt zwei verschiedene Gruppen. Das eine ist das, was man sieht, das ist so dieser alte Mittelstand, der kaputt ist mittlerweile, der oft auch aus eigener Kraft sich hochgearbeitet hatte, vor allem seit den 1950er Jahren, auch viele Deutschstämmige darunter. Aber das, was Sie wahrscheinlich meinen, ist ja die Leute, die man nicht sieht, nämlich die Milliardäre in diesem System. Das sind ja so 6 Stück, ja. Und da weiß man nicht mal genau, wo die wohnen und die zeigen sich auch nicht in der Straße, aber das sind halt die, die auch das Land im Hintergrund beherrschen und diese Oligarchie, diese Struktur der Oligarchie, die gibt's auch schon seit 2 Jahrhunderten dort. Das sind auch die, die Venezuela in die Unabhängigkeit geführt haben von Spanien, weil sie keine Steuern mehr zahlen wollten. Und die halten sich seitdem immer eine Regierung, die jemals die Ideologie denn nach außen vertritt, die irgendwie gerade opportun und passend ist.
Das bedeutet, Sozialismus ist sozusagen nur der Anstrich, aber es geht auch dort dem Geldadel wieder nur um seine Macht und sein Geld und sein Vermögen und weniger um realen Sozialismus. Der Sozialismus ist dann eher für die Masse.
Ja, das sehe ich genauso, aber jetzt haben wir ja leider keinen Gegensprecher hier, deshalb übernehme ich mal die Rolle. Da würden natürlich linke Akteure schon sagen, ja, passt mal auf, es gibt doch Sozialprogramme, es wurden Wohnungen gebaut, Lebensmittelpakete verteilt, Küchengeräte verteilt. Also es ist schon symbolisch für die Armen ein bisschen was gemacht worden. Und es ist auch von Maduro und auch von Chavez vorher immer so eine Sprache gewählt worden, die armen, einfachen Menschen wirklich anspricht. Also das kann man jetzt nicht alles völlig wegwischen. Aber natürlich muss man auch den Kontext sehen. Die Reichtümer, die in diesem Land da sind, ja, was das Potenzial wäre, was man machen könnte aus diesem Land oder was es auch mal war in den 1950er Jahren, ja. Und da ist halt das Problem, die Bevölkerung wächst halt so unkontrolliert und sie strömte gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da ging es ja los, in die Städte und man konnte gar nichts anfangen mit diesen Massen. Und jetzt sind die alle irgendwie in Strukturen eingebunden, ja, wo sie sage ich mal, wenn sie ein Lebensmittelpaket bekommen, einmal im Monat dann auch sich zufrieden geben.
Also der Bevölkerung, wenn ich das so richtig heraushöre, das geben ja auch die Daten her, die Bevölkerung ist sehr arm in Venezuela, hat auch durch die Wirtschaftskrisen sehr oft leiden müssen, aber es gab doch ein gewisses Maß an sozialen Absicherungen, also es ist nicht so wie in einem Ghetto, wo man dann einfach ins Bodenlose fällt, sondern es gab schon gewisse Unterstützungen.
Ja, aber minimale, also wirklich minimale, ja. Das, also diese Lebensmittelpakete, also ich kenne ja da auch einige arme Familien in den Barrios, die reichen gerade so dass man nicht verhungert. Und es kriegt ja auch nicht jeder das. Also ich gab ja auch ab und an Leute gesehen, die wirklich im Müll sich ernährt haben. Es ist jetzt nicht so, wie die Systemmedien behaupten, dass da Leute auf den Straßen verhungern. Das nicht. Es ist auch nicht diese Geschichten mit, dass die in die Zoos einbrechen und die Tiere schlachten, um die zu essen. Das waren auch Fakes. Aber es gab, habe ich selber gesehen, Menschen, die im Müll eben gegessen haben. Und dann gibt's die Lebensmittelpakete, die gerade mal so knapp reichen, dass man nicht verhungert. Und ich meine, es ist ja auch kein Leben.
So, absolut. Sowas. Ja, und diese Bevölkerung, hat die jetzt gefeiert, als Maduro abgeholt wurde vor einer Woche? Was sagen Ihre Quellen? Die Kontakte, die ich hatte, die sagen, ja, es mag wohl gefeiert worden sein, aber zu Hause, also auf den Straßen, gab es nicht diese großen Siegesparaden.
Das sowieso nicht, weil es gefährlich ist. Ne? Die alte Regierung ist ja nach wie vor intakt. Also wir haben die alte Deep State-Oligarchie, die ist intakt. Und wir haben sogar die alte Regierung, die noch intakt ist, jetzt geführt von Delcy Rodríguez, die ja, was Ideologie anbelangt, viel fanatischer und repressiver ist, als es Maduro war, worunter ich ja auch selbst litt, weil ich war ja eigentlich ihre Gefangene, sie war ja die Chefin des Sebin damals, und es war eigentlich eher Maduro, der dann da gesagt hat, jetzt lass mal das Problem hier beenden und den abschieben. Ja, aber ich habe Ihre ursprüngliche Frage jetzt tatsächlich.
Ob die Bevölkerung, sagt, die Bevölkerung gefeiert hat, also ob
ja,
die
ja,
Bevölkerung
genau, ja.
Jetzt auf ja, der nee. Straße gefeiert hat, also das und wie sich die vielleicht jetzt fühlen wird. Haben Sie Kontakte noch nach unten?
Ja, ich habe überall in allen Ecken und Enden dort Kontakte, auch aus verschiedenen, sagen wir mal, ideologischen Bereichen und Klassen. Also es gibt natürlich einen Teil, sagen wir mal die Hälfte, die sich da freut, aber die freuen sich zu Hause und passen auf, dass das nicht irgendwie im Internet kundgetan wird oder auf der Straße, weil jetzt ist die Repression schlimmer als vorher. Jetzt fahren da Kollektivos rum und sucht Verräter. Also ich glaube, das, was wir da im Internet überall sehen, das sind auch schon wieder so Fakes, ja. Also entweder alte Videos oder von ganz anderen Orten oder KI generiert. Ich weiß nicht, was das soll, warum Leute sowas machen. Aber man muss auch sehen, es gibt auch den anderen Teil der Bevölkerung, der sich persönlich angegriffen fühlt da, weil ich sag mal, Latinos sind keine Yankee-Gringo-freundlichen Menschen. Die haben da schon ihren kulturellen Gegensatz auch und fühlen sich dann auch, ja, persönlich getroffen, wenn dann gegen ihre Souveränität so agiert wird. Ja, den Teil gibt's auch.
Wurde denn, wenn man jetzt von der Argumentation der USA ausgeht, auf der einen Seite ja Drogenkartell, wir wissen, das ist zumindest teilweise ein Vorwand, auf der anderen Seite geht's ganz offen, hat auch Vance ja jetzt wieder gesagt, aktuell, es geht um Öl, es geht um Geopolitik, es geht um die Hemisphäre. Hat man denn mit Maduro tatsächlich den richtigen Mann abgeholt oder war er nicht der mächtigste Mann Venezuelas?
Ja gut, die Frage kann ich beantworten. Er war nicht der mächtigste Mann Venezuelas, weil erstens die Oligarchie sowieso das letzte Wort dort hat und zweitens innerhalb der Regierung haben es ja drei Figuren, wie eben Delcy Rodríguez als vorher Vizepräsidentin und Geheimdienstchefin, dann hier Padrino López, den Verteidigungsminister, der diese wirklich gewaltige, riesige Armee beherrscht. Und ganz wichtig, Diosdado Cabello, sowieso immer der Kopf da, seit Chavez da war, hat ja auch Chavez früher vertreten, ist jetzt Innenminister, hat die Kontakte zur Unterwelt. Also das sind drei Personen, die schon mal vorher auch schon mehr Macht hatten als Maduro innerhalb der Regierung. Also deshalb bin ich da jetzt auch nicht euphorisch gestimmt, dass da jetzt irgendwie das Paradies ausbricht.
Das wäre ja völlig untypisch für eine Befreiungsaktion seitens der Amerikaner, dass jetzt nicht das Paradies dort kommt auf Erden. Ja, ja, aber Satire Ende. Was glauben Sie denn wirklich, was die Gründe waren, warum man sich Maduro geholt hat? Was ist denn Ihre Einschätzung? Ich meine, wir können ja alle nur mutmaßen. Keiner weiß es, keiner kann in Donald Trumps Kopf hineinschauen. Aber was glauben Sie denn? Was ist denn realistisch?
Also ich glaube, man muss verstehen, dass seit über 100 Jahren die Amerikaner dort immer ein gewisses Maß an Kontrolle über die Opposition wie auch über die Regierung ausgeübt haben. Und das können sich jetzt nicht viele vorstellen, dass das auch bei Chavez und Maduro so gewesen sein soll, weil da ist ja ständig anti-amerikanische Rhetorik gelaufen. Endlos, auch wenn man den Fernseher da angeschaltet hat. Übrigens eine willkommene Abwechslung auch mal, also mal ganz andere Medien zu schauen. Ne? Also ich habe da gar nichts dagegen, dass es Telesur gibt oder Televen oder so, aber das Entscheidende ist wirklich, wenn es drauf ankommt, um die Fragen, wo es den Amerikanern wirklich wichtig ist, dann spuren beide. Und dazu passt ja jetzt auch die Beobachtung, die ich von vor Ort bekomme, dass es Unterstützung gab. Also die Amerikaner wussten ja, wo sie Maduro finden. Sie wussten, wo die Leute sind, die ihn schützen würden, dass sie die gezielt auch angreifen. Also es war ja wirklich, also dieses Fuerte Tuna ist ja mitten in der Stadt von Caracas, ja, da wohnen ja Millionen Leute drumherum und es ist wirklich nur chirurgisch in diesem Komplex angegriffen worden und die haben keinen einzigen Mann verloren, die Amerikaner. Ich muss jetzt allerdings ergänzen, das habe ich beim Kontrafunk leider vergessen, ich bin halt nicht so der so gerne Videos macht, weil ich schreibe lieber Texte, da kann man später nochmal drüber schauen und ergänzen. Man darf natürlich nicht vergessen, es gab ja dennoch etwa 80 bis 100 Tote.
Ja.
Ja, die darf man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Jetzt ist die Frage, wer ist das?
Ja.
Nach meiner, was mir Leute vor Ort, die in der Umgebung wohnen, sagen, dass das alles keine Zivilisten gewesen seien. Mittlerweile habe ich aber auch da so ein bisschen Zweifel dran, weil die eben auch sagen, ja, diese ganzen Revolutionskorps, die es da gibt, die sehen die gar nicht als Zivilisten an. Das sind Menschen, die wohnen da halt auch in diesen Militärbereichen, aber die sind halt zuständig für Reinigung, für Kochen, für Demos organisieren, ja. Aber es sind ja trotzdem Leute, die keine Waffen haben. Also wenn die dabei sterben würden, würde ich sagen, sind es doch Zivilisten, ja. Wir müssen mal schauen, was ich da. Ich meine, die venezolanische Führung will natürlich so tun, als wenn alle Zivilisten wären. Und man muss es nochmal eine Revision dann.
Gut, jetzt ist ja das ganze Ereignis ist erst eine Woche alt. Man hat nur das erfahren, was man erfahren soll. Es gibt noch nicht viele Möglichkeiten vor Ort zu recherchieren. Aber das, was wir wissen, haben wir heute mal präsentiert. Jetzt nochmal zurück
zur Ergänzung. Eigentlichen recherchieren Frage. Vor Ort. Ja, Sie müssen theoretischen Journalistenvisum beantragen, was Sie aber nur kriegen, wenn Sie politische Unterstützung haben.
Ja.
Ja, also auch die Deutsche Welle oder so war ja auch nur da, weil die deutsche Botschaft sich dann für die eingesetzt hat, dass sie da sind. Ansonsten ist das illegal und sie gehen in den Knast.
Da haben sie ja die Erfahrungen gemacht. Sie waren ja auf Journalistenvisum drüben, aber wurden dann trotzdem, weil man ihnen Spionage unterstellt hat, in Haft gesetzt.
Nein, das ist eben ganz wichtig. Ich war ohne Journalistenvisum. Ich war da als Tourist, weil ich überhaupt gar keine Chance hatte, dieses Journalistenvisum zu bekommen.
Mhm. Weil die deutsche Botschaft sich nicht nur nicht eingesetzt hat, als sie im Knast waren, sondern auch zuvor natürlich ihnen kein Journalistenvisum gegeben hätte. Das ist ganz klar. Ja.
Ja, natürlich. Die sagen ja, dafür sind wir gar nicht zuständig. Komischerweise, wenn ihre angeblich unabhängigen Medien da, die von den Qualitätsmedien das wollen, dann sind sie auf einmal doch zuständig. Was natürlich nicht oft öffentlich gesagt wird, so, ja, ach, das ist alles verlogen, hier wie
da. Ja, absolut, das denke ich auch. Aber nochmal zurück zur ursprünglichen Frage zu kommen, Sie haben ja die Interessen der USA in Venezuela angesprochen, über 100 Jahre lang auch Chavez und Maduro in gewisser Weise in Schach gehalten und Sie glauben, dass es jetzt sozusagen zu Zerwürfnissen gekommen ist und deswegen hat man ihn aus dem Spiel genommen. Ist das so richtig?
Naja, Zerwürfnis, man hat ja das System gar nicht zerstört da. Man hat den einen Mann rausgenommen und jetzt hat dieses System eine Möglichkeit, sich intern zu reformieren. Also was ich beobachtet habe zum Beispiel, wo ich da war, gab es ja diese Initiativen von Maduro aus, dass man Joint Ventures mit internationalen Konzernen gründet, um dann im Arco Minero diese ganzen Rohstoffe ausbeuten zu können. Also da geht es jetzt nicht nur um die weltgrößten Ölvorkommen, sondern möglicherweise auch eine der größten Vorkommen an Coltan, an seltenen Erden, an Uran, an Gold, an Diamanten und. Da ist alles im Boden, was man will. Das ist jetzt also nicht da, wo das Öl ist, am Maracaibo-See oder am Orinoco-Fluss, sondern noch weiter südlich im Urwald. Und das hat sich irgendwann aufgehangen. Man hat es nicht geschafft, dort in dieser Region Rechtssicherheit herzustellen. Ich war ja auch dort, hab mir das angeguckt. Da sind irgendwelche korrupten Militärs und irgendwelche Banden, die haben das da im Griff und schmuggeln das ins Ausland. Und möglicherweise ist das jetzt eine Chance, dass sich die Regierung umstrukturieren kann und da durchgreift und dass dann diese Joint-Venture-Verträge, die ja eigentlich schon längst fertig sind, auch mal Anwendung finden.
Aber ich nehme an, abschließende Frage, Sie werden vermutlich nicht demnächst nach Venezuela gehen, um das vor Ort selbst zu überprüfen. Als Journalist, davon werden Sie wahrscheinlich Abstand nehmen.
Würde ich natürlich sehr gerne machen, weil ich gerne in Venezuela gelebt habe und weil es auch nie langweilig wurde dort. Aber es ist sehr gefährlich. Gegen mich liegt ja nach wie vor ein Haftbefehl vor. Und jetzt ist Delcy Rodriguez da an der Spitze, die ja schon seit Jahrzehnten Kampf gegen rechts führt. Mhm. Und das war ja auch das Problem. Ich wurde ja von einigen linken Medien in Deutschland und möglicherweise auch von Vertretern der Bundesregierung dort als rechts geframed. Und da schrillen bei solch so einer Person natürlich die Alarmglocken. Und deshalb ist es auch alles so schwierig gewesen, dann da mich wieder rauszubekommen. Mhm.
Danke, Herr Six. Schön, dass Sie wieder in Freiheit sind. Schön, dass Sie wieder recherchieren können und dass Sie wieder was tun können. Und danke für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, und gut, dass es freie Medien wie Sie gibt, ne? Die Sachen berichten, die dann auch mal verschwiegen werden, wie zum Beispiel damals meine Haft.
Genau, genau so ist es. Alles Gute Ihnen. Danke vielmals.
Für Sie auch. Adios. Tschüss.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, und somit sind wir am Ende dieser Sondersendung angekommen. Ich danke Ihnen fürs Dranbleiben. Ich bin überzeugt, für Sie sind einige brauchbare Aspekte zur Einordnung dabei gewesen. Leiten Sie diese Sendung weiter, wenn Sie den Inhalt gut finden, und unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende, wenn es Ihnen möglich ist. Auf 1 ist zu 100% von seinen Zuschauern finanziert, und daher sind wir auch zu 100% unabhängig und Sie können solche Sendungen sehen. Die Welt dreht sich. Die Dinge sind in Bewegung, und richtig informiert zu sein, ist auch 2026 enorm wichtig. Bleiben Sie informiert, bleiben Sie dran, bleiben Sie kritisch, und bis zum nächsten Mal bei Auf 1.